Welches Ziel hast du vor Augen? Wir haben es gehört von der Rahel, die den Vers gelesen hat, wo der David sagt, ich habe den Herr alle Zeit vor Augen. Und das ist so das Thema an dem Morgen. Ja, welche Ziel haben wir vor Augen oder was für ein Ziel? Wohlstand oder innere Erfüllung, Erfolg um jeden Preis oder Gottes Gabe entfalten, Sicherheit in erster Linie oder Geborgenheit in Gott, Lust oder Freude, Selbstverwirklichung oder Jesus als Mitte. Letztlich müssen wir uns entscheiden, was wir vor Augen, auf was wir unsere Augen gerichtet haben. Auf mich selber oder auf Gott? Verfolge ich meine eigenen Ziele und Gott soll mir helfen? Oder lebe ich nach dem, wie es in Matthäus 6,33 steht, ich suche Gottes Reich und alles andere wird mir zufallen? Das sind also zwei Lebenskonzepte, oder? Ich gerichtet oder auf ihn gerichtet. Und dann gibt es natürlich all die Variationen zwischendurch. Aber dennoch immer wieder die Prüfung an sich selber, wo bin ich dran? Gott setzt ja eigentlich auch unserem Leben ein Ziel. Er hat dem Menschen als Lebensziel Gemeinschaft mit ihm angeboten. Wir wissen das von Anfang an, Adam und Eva, das war zerbruch. Und Jesus hat die Verbindung wieder neu hergestellt. Zum Vater. Darum haben wir wieder Zugang. Darum sollen wir nicht ich-orientiert, sondern Jesus-orientiert leben. Gott zu begegnen und mit ihm Gemeinschaft zu leben, ist der Sinn von unserem Leben. Es ist ein Volltreffer. Und ich bin es nicht beraubt, Gott dürfen zu kennen. Ihn zu verfehlen, ist die Sünde vom Leben. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sünd heisst eigentlich übersetzt auch das Ziel verfehlen. Und so können wir gut übersetzen, alle haben das Ziel verfehlt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Paulus war ein Mann, der zielorientiert gelebt hat. Sobald er sich zu Jesus bekehrt hat, haben seine Ziele radikal geändert. Bei seiner Bekehrung hat er nämlich zwei Fragen gestellt. Spannend, wir haben sie gehört. Was sind die zwei zentralen Fragen, die er gestellt hat, wo Jesus ihm begegnet ist?
Wer bist du?
Jawohl. Wer bist du, Herr? Und das Zweite, was soll ich tun, Herr? Das sind eigentlich ganz zentrale Fragen im Leben. Und er hat auch klare Antworten bekommen. Jesus ist ihm nochmal begegnet und hat gesagt, er will ihn zu den Nationen schicken, er wird auch dafür leiden müssen. Aber der Paulus hat nachher sein Leben auf das ausgerichtet, nämlich Jesus kennenzulernen und wählen, seinen Willen zu tun. Das sehen wir hier im Philipperbrief 3, Vers 10 bis 16. Das würden wir mal miteinander lesen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Der Text, oder da sehen wir, wie extrem zielorientiert der Paulus gelebt hat. Er hat gesagt, das eine verfolge ich. Und so stark, wie er das auch ausdrückt. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mann gewesen. Früher ist es ihm aber um die eigene Ehre gegangen. Er hat aus dem, wie man so sagt, aus der Natur rausgelebt, Fleisch. Da, wo nicht, einer nicht gleicher Meinung war, der hat er verfolgt bis in den Hagen und zum Tod gebracht. Und da kann er jetzt immerhin sagen, oder? Auch wenn wir mal nicht gleicher Meinung sind, dann wird Gott euch das noch schenken. Also, auf jeden Fall hat er da einen Geduldsfaden drin, oder? Wenn er sagt, ich muss jetzt nicht euch gerade auch noch auf den Deckel geben wegen dem, sondern jeder hat, Gott hat mit jedem seinen Weg. Und, ja. Er hat aber das Ziel gehabt, einfach, dass er die Herrlichkeit Gottes eben wird erreichen. Und der John Stott hat mal geschrieben, sicher kennt sich kein Mensch selber, solange er sich nicht die Frage nach seinen Motiven stellt. Was ist die treibende Kraft in meinem Leben? Welcher Ehrgeiz treibt mich an und beherrscht mein Denken? Und dann sagt er, letztlich gibt es nur zwei beherrschende Ziele, auf die sich menschlicher Ehrgeiz richtet und reduzieren lässt. Der eine ist unser eigener Ruhm, der andere ist der Ruhm Gottes. Und da sehen wir auch, Ehrgeiz ist nicht einfach schlecht. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas erfahren, wir wollen etwas tun. Das ist an und für sich gut. Aber auf was ist es gerichtet? Auf mich selber oder zu Gottes Ehre? Darum, zu Gottes Ehre leben. Wofür entscheiden wir uns? Welcher Ehrgeiz treibt uns an? Der Paulus, sein Ehrgeiz und Ziel ist eine lebendige und enge Beziehung zu leben mit Jesus. Das ist sein Mittelpunkt. Um ihn allein geht es mir. Ihm will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Ich glaube, der erste Teil, den verstehen wir ganz gut. Der zweite ist ein bisschen schwieriger, finde ich. Auch seine Leiden teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Für ihn heisst es aber als erstes doch eben Christus erkennen, Macht von seiner Auferstehung kennen, und zwar nicht bloß als geschichtliches Ereignis in der Vergangenheit, sondern als verändernde, starke Kraft, die sich im heutigen Leben auswirkt. An die Römer schreibt er im Kapitel 8, Vers 11, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch eure sterblichen Leiber durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Und dazu sagt der Nicky Gamble, der Geist Gottes bringt seine Auferstehungskraft in unser Leben hinein. Durch die Kraft seines Todes und seiner Auferstehung hat Jesus den Sohn entwaffnet, die Macht der Sünde gebrochen und den Tod besiegt. Die Kraft ist allein zur Verfügung, damit wir auch fähig werden, ein Leben zu führen, wo Gott es will, und anderen mit dieser Kraft zu dienen. Also es geht nicht darum, dass ich dann gross rauskomme, sondern Gott schenkt uns die Kraft, wo wir anderen auch dienen können. Zu Gottes Ehrleben heisst dann auch, sich an Gottes Schöpfung erfreuen, in der Gemeinschaft mit Gott und anderen. Auf Fest feiern. Also man muss nicht so verbissen durchs Leben gehen, dass man sagt, muss eins krampfen, sondern wir gehen Gott auch eher, wenn wir seine Schöpfung, wenn wir das, was er tut, seine Werke, können sehen und ihn darüber loben und preisen. Und im Alten Testament hat Gott viele Feste eingesetzt für sein Volk. Und er will, dass wir auch können, miteinander feiern und miteinander Freude erleben. Das ist das eine. Daneben heisst es eben auch, Christus erkennen für den Paulus, die Leiden mit Jesus teilen und sie Tode mit ihm sterben. Für ihn sind Leiden keine Strafe Gottes. Ja, für ihn ist fast das Vorrecht. Es geht um Paulus bei seinem Christsein nicht um sich selber, sondern um Christus. Es geht ihm nicht darum, davon zu profitieren, dass ich jetzt Christ bin, sondern er will mit Jesus verbunden sein, auch im Leiden. Wie dann eben auch in der Auferstehung. Es heisst auch, als leidender Gott dir zu gehen. Dass gerade im Leiden finden wir ja oft tiefe Gottesbegegnungen, findet statt im Leiden. Die heutige Losung, da weiß nicht, wer sie gelesen hat, heißt vom Josef, wo er sagt, Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Oder, das ist nicht ein lustiges Leben gewesen, dort in Ägypten ohne, und noch unschuldig dann im Gefängnis hocken. Und Gott hat ihn dort rein, ich sage jetzt mal, schmoren lassen. Nein, er hat ihn nicht schmoren lassen, eben, er hat ihn wachsen lassen. Er hat ihn sogar gedeihen lassen. Aber es war ganz, ganz schwierig. Die Hoffnung immer wieder zu erschlagen, wo er denkt hat, jetzt gibt der eine mal ein gutes Wort für mich ein und der vergisst das. Bis dann der Zeitpunkt Gottes gekommen ist und dann ist es wieder aufwärts gegangen. Also Leiden ist nicht einfach etwas, wo für uns, ich glaube für uns alle, die da drin sind, ist Leiden eher etwas Negatives. Schon rein in unserer Kultur versuchen wir, jedem Leiden möglichst auch auszuweichen und Leiden darf es nicht geben. Ich meine, ich habe es auch nicht gern. Wer leidet gern? Und trotzdem, oder? Es ist so negativ besetzt, dass man meint, es darf nicht sein. Und Gott sagt, nein, es ist nicht so. Er will uns oft in der Tiefe begegnen. Der David bezeugt das. Er sagt, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Und ich weiss aus meinem Leben, gewisse Schritte sind erst passiert im Leiden rein. Wo ich nachher darüber froh sein kann. Der Elia, der noch unter dem Ginsterstrauch war und gesagt hat, jetzt ist alles vorbei, Herr, nimm mich zu dir, fertig, das ist das Beste, ist ihm Gott auch wieder begegnet. Und der Paulus hat auch im Leiden rein, können sogar noch Gott loben. Mit dem Silas zusammen ist er ja in Philippi, die Gemeinde, wo er den Brief schreibt, wo er dort ist, das Evangelium verkündigt, eingesperrt worden, im innersten Gefängnis, im Block hinein, geschmerzt, zusammengeschlagen worden. Und was haben sie gemacht? Um Mitternacht haben sie Gott gelobt. Und Gott hat fast 0, plötzlich die fallen lassen, oder? Die gefangenen Dings und die Ketten. Und sie können frei raus. Das ist seine. Und das ist das, was wir uns wünschen. Und dann sehen wir aber den Paulus auch, dass er manchmal monatelang, sogar jahrelang, auch im Gefängnis war. Und was hat er gemacht in dieser Zeit? Er hat mindestens 13 Briefe geschrieben, die meisten eben im Gefängnis. Ich weiss nicht, ob der Paulus sich Zeit genommen hat, um diese Briefe zu schreiben, wenn er draußen gewesen wäre. Dann hat er nämlich die Leute besucht und mit ihnen geredet und hat gesagt, ja, und wir hätten diesen Schatz nicht. Und was ich damit sagen will, ist, dass Gott auch das Leiden, wenn es im Moment nicht unerklärlich ist, und für was soll der Paulus jetzt 2 Jahre im Gefängnis hocken und nicht können auf Rom gehen und auf Spanien aber gerade und so ist gehindert. Am Schluss kommt etwas Gutes dabei raus. Ja, worauf will ich mein Leben ausrichten? Dass ich gute oder auch in guten Tagen oder auch in Tagen, wo es mir nicht so gut geht. Der Paulus oder Gott hat seinem Leben eine klare Richtung gegeben. Er hat einfach Jesus kennenlernen. Wer bist du? Und er hat auch wissen, was Gottes Wille ist für sein Leben. Und er hat alles daran gesetzt, das Ziel zu erreichen. Aber das Zweite ist eben zur eigenen Ehre leben. Und darum fährt dann der Paulus in dem Text ja gerade weiter. und redet von dem. Und er sagt, er warnt vor Menschen, die also trotz einem recht frommen Anstrich letztlich nicht sich selber im Sinn haben. Er warnt vor Menschen, die nur zur eigenen Ehre und zum eigenen Ruhm unterwegs sind. Das sind sogenannte die falschen Stars, oder? Irrlichter, die nicht zum Ziel führen. Er sagt dann, wir können es miteinander lesen. Denn ich habe es euch schon oft gesagt, und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen. Hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Also das Leben bestimmen lassen, der eigene Trieb, Begierde. Ihr Gott ist der Buch, sagt der Paulus an anderer Stelle. Ihre persönliche Befriedigung ist ihren Gott. Die eigene Ehre ersetzt Gottes Ehre. Die körperliche und seelische Lust ersetzt die Freude an Gott. Die materielle Sicherheit erübrigt Geborgenheit in Gott. Der äußere Wohlstand überdeckt die innere Leere. Der eigene Erfolg braucht die Gabe Gottes nicht. Selbstverwirklichung, das Ego, ist Mitte. Und Jesus ist am Rand oder außerhalb von Sicht und Hörweite. Ja, wir stehen immer in der Gefahr, dass wir einfach das Leben um uns herum trüllen. Und um meine Wünsche und meine Träume, die ich habe. Bei anderen ist es also, eben, vielleicht Geld, Macht und Ehre das Ziel. Der Mick Jagger, der bekannte Frontmann von den Rolling Stones, er ist ja einer der erfolgreichsten Menschen. Und ich weiß nicht, die einen hören vielleicht seine Musik auch gern. Und er ist ja erfolgreich, oder? Sonst muss ja etwas dran haben. Auch mit 80 Jahren noch auf der Bühne stehen. Er hat materiellen Wohlstand, Sicherheit. Er hat Häuser in New York und in Richmond und in Loire und Mystic und überall. Dazu ist er ein Freund von der Reichen. Er heißt Sir Mick Jagger, ja. Er hat 8 Kinder von 5 verschiedenen Frauen. Er hat nach seiner Lust gelebt. Zu seinen Freundinnen gehören die schönsten Frauen der Welt. Er ist berühmt, reich und hat Einfluss. Aber sein Freund Keith Richards schreibt über ihn, 99% der Bevölkerung der westlichen Welt und darüber hinaus würden sich einen Arm abhacken, wenn sie dafür das Leben von Mick Jagger führen dürften oder sogar Mick Jagger sein dürften. Und er selbst ist nicht glücklich darüber, Mick Jagger zu sein. Und der Artikel endet mit der Aussage, das einzig Sichere an Mick ist, dass er immer noch keine Satisfaction erlebt. Und vielleicht ist er auch drum noch auf der Bühne, oder? Immer noch das Wollen zu erreichen. Und ja, es ist heute noch so, wie vor gut 120 Jahren die Leonore von Reuss dichtet hat in einem alten Lied, im Kirchengesangbuch. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Und denn die nächste Strophe heißt: Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. No satisfaction. Für welches Ziel lebst du? Lebe ich? Die einen sagen, der Weg ist das Ziel. Just for fun. Und genau, und ohne Reue. Verzicht ohne Reue. Genuss ohne Reue. Sie nehmen, was kommt und brauchen das. Sie fragen nicht, was bleibt oder sagen sich nicht, wohin das führt. Andere sagen, der Weg ist nichts, das Ziel ist alles. Und lebt auf das große Ziel hin. Just for one. Und verzicht ohne Reue. Sie fragen nur, was bleibt und sorgen sich nur, wo das hinführt. Aber die Gegenwart ist wie unwichtig. Blendet man fast aus. Und da gibt es noch einen anderen Weg. Eine andere Sicht vom Leben. Der Lebensweg ist wichtig, weil er zum Ziel führt. Das Lebensziel ist erreichbar, weil es den Weg dahin gibt durch Jesus. Und in Jesus ist der Lebensweg auch das Lebensziel versöhnt miteinander. Also der Tag für Tag, wo Monika gesagt hat, oder, das ist versöhnt mit dem, wow, dort vorne, die Ewigkeit mit Jesus. Das miteinander gehen. Der Tag für Tag ist nicht sinnlos, ist auch nicht das Ziel. Aber er ist wichtig, um zu dem Ziel zu kommen. Das Leben, irdische Leben und das himmlische Ziel gehören zusammen. Mit Christus haben wir einen wirklichen Lebensweg, wo schon erfülltes Leben auch jetzt kann sein kann. Und mit Christus haben wir ein wunderbares Ziel, nämlich eben das ewige Leben. Und wenn wir das Leben da vom Ziel her leben, dann kommt alles das, was täglich auch passiert, kommt eine Bedeutung über. Wir tun uns nicht vertrösten auf den, irgendwann einmal. Aber wir haben die Hoffnung und die Hoffnung strahlt zurück in mein Leben hinein, dass ich weiss, jawohl, ich gehe Schritt um Schritt auf das zu. Es gibt mir Sinn, es gibt mir Erfüllung. Und darum kann ich, ist das Ziel ganz wichtig, Schritt um Schritt können zu leben. Jesus ist der erste, der Ausgangspunkt und der letzte, der Zielpunkt und eben der lebendige, der Mittelpunkt, jetzt in der Gegenwart. So werden wir den Lebensweg können gehen, ohne Reue und auch mit viel Freude. Auch das Leiden muss uns zum Besten dienen. So werden wir das Ziel sehen und das Ziel erreichen. Zu welcher Ehre will ich mein Leben leben? Einfach noch mal kurz Zusammenfassung. Zu welcher Ehre soll unsere Gemeinde wachsen, gedeihen? Üben wir uns wie der Paulus drin, das Ziel in den Augen zu behalten und trotzdem nicht bloß in der Zukunft zu leben. Wir wollen schon jetzt auf dem Weg zum Ziel Gott dienen und zu seiner Ehre leben. Und Jesus ist der erste, der Ausgangspunkt, der letzte, der Zielpunkt, der lebendige, der Mittelpunkt. Und so lade ich uns alle ein zu einer Zeit, wo wir unsere eigenen Motive vor Gott bringen können, anlegen, unseren eigenen Lebensantrieb überprüfen. Und auf was aus ist mein Ehrgeiz gerichtet? Zu meiner eigenen Ehre oder zu Gottes Ehre zu leben? Auf was sind meine Augen ausgerichtet? Wie der David es schreibt, habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja, wir nehmen uns jetzt einfach eine Zeit, wo jeder für sich kann so vor Gott sein und das sagen, was dir auf dem Herzen ist oder was dir jetzt Gott dich angesprochen hat. Wir werden still. Es ist einfach gut, Herr, in deiner Gegenwart zu sein. Und danke, dass dein Geist uns führen will und hilf uns, so wie der Paulus, uns auf dich auszurichten. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Und danke, dass du uns Hoffnung gibst und Zuversicht. Immer wieder Kraft. Im Leben in dieser Welt, Tag für Tag und auf das große Ziel hin. Nimm Lob und Dank, Jesus Christus, für die Hoffnung, wo du bist, für uns. Wir beten dich an. Amen.